und ansonsten den Spieler wirklich abzuholen, dass es keinen Sinn macht, 5 Sportwagen vor die Tür zu stellen oder ich sag mal eine teure Uhrensammlung anzubauen, ohne ein vernünftiges Wertpapierdepot zu haben. Es ruft kein Spieler von alleine einfach bei uns an oder so. In der Regel funktioniert das schon über Netzwerke, über Spielerberater. Es kann schnell mal ein Kreuzbandriss kommen, auch in jungen Jahren und vielleicht auch ein schnelles Karriereende. Ja? Das heißt, ich muss erstmal eine gewisse Basis legen. Und wenn das Geld reinkommt, dann brauchst du dich halt, ja, nicht links und rechts kümmern, du genießt das Leben.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin, liebe Zuhörer und welcome back, Malte.
Hallo, Sportfreund.
Sag mal, Malte, du siehst ja gar nicht so sportlich aus. War das bei dir schon immer so?
Nein, ich habe eine wahre, von Karriere würde ich jetzt nicht sprechen, aber ich durfte als Kind vieles ausprobieren. Ich war Stürmer bei TSV Buchholz 08, der gemeine Frankfurt, also die Adler aus Frankfurt wissen es, Alex Meyer.
Der hat auch dort gespielt?
Der ist ja quasi auf meinem Platz später aufgelaufen.
Hättest also du sein können?
Hätte ich sein können, der war auch mal bei Pauli dann. Dann habe ich Tischtennis gespielt und ich habe den gelben Gürtel in Judo. Und heute bin ich so, ich kann passabel Skilaufen, das können fast alle Hamburger, weil wir diese Skiferien hier haben. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, Ski zu laufen. Und jetzt bin ich so auf die, Altherr, das ist nicht fair. Ich spiele sehr gut Golf, meine ich zumindest. Und Paddle-Tennis ist auch richtig geil.
Ja, Paddle habe ich bis heute noch nicht richtig gespielt. Das müssen wir tatsächlich mal machen. Ich fand es aber sehr interessant, mal zu sehen. Was gefällt dir am Paddle?
Es ist leicht zugänglich. Ob der Profi mit dem Amateur spielt, das ist auf beiden Seiten zu verschmerzen. Das ist beim richtigen Tennis nicht so. Es ist ausgesprochen kommunikativ. Du bist zu viert auf dem Platz. Du machst dich nicht so tot wie beim Squash und hast trotzdem die nötige Bewegung. Also wunderbar. Also für mich in meiner Kampfklasse genau der richtige Sport.
Ich habe mal gelesen, dass
das... Und Boxen bin ich ja natürlich auch noch. Das hatte ich ganz vergessen.
Stimmt, gehst ja jede Woche.
Jeden Montag, also.
Ich habe mal gelesen, dass die Paddle Courts auch ein richtig gutes Business sind, weil auf der Fläche, wo du sonst einen Tennisplatz unterbringst, kannst du 2 von diesen Boxengebilden unterbringen und das kannst du halt einfach doppelt so hoch vermieten quasi.
Ganz genau. Und es ist auch nicht so pflegeintensiv. Und dafür gibt es auch Studien, dass hier ein Sport, der kommt ursprünglich, kommt er glaube ich in den 70ern, 80ern aus Mexiko, aber ist ganz stark im Spanischen, also in Spanien und auch in Portugal. Und da gibt es jetzt Studien, wenn Immobilien, wo früher Wäscheleinen im Hinterhof hingen, heute einen Paddleplatz haben und du kannst da über öffentliche Apps, kannst du dir den buchen, gewinnen die Immobilien unglaublich an Wert. Also es ist ein echter Treiber. Paddle ist in Portugal und in Spanien ein echter Treiber, was den Immobilienmarkt angeht.
Liebe Zuhörer, Sie merken schon, heute geht es hier um Sport und auch um Lamborghinis. Malte, wie geht das zusammen? Führ mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
Ich glaube, Lambo und Sport, wir sprechen heute mit einem Vermögensverwalter, der junge Fußballtalente berät und da rangiert wahrscheinlich unter den Top 3 Wünschen eines Fußballspielers, jetzt mal ganz klischeehaft gesprochen, dürfte ein Lambo auch dabei sein.
Genau, also wenn ich an Fußballer und Geld denke, fällt mir auch zumindest der Lambo ein und weniger die langfristige Asset Allocation. Wir sprechen heute mit Boris Fahle, er berät Unternehmer, Familien, aber eben auch Profisportler. Und wir sprechen gleich darüber, wie Vermögensstruktur für Profis aussehen kann, warum Netzwerke wichtiger sind als Finanzprodukte und wo auch die Grenze zwischen Lifestyle und einer finanziellen Vernunft liegt. Hier ist unser Gespräch mit Boris Fahle. Heute wird es fußballerisch, zumindest am Rande. Mein Gast ist Boris Fahle aus Dortmund, Vermögensverwalter und bekennender BVB-Fan. Er hat früher selbst in der Jugend gekickt. Zum Profi hat es nicht gereicht, wenn ich richtig informiert bin, aber dafür berät er heute welche. Und nicht nur die, auch Unternehmer, Stiftungen, Erbengenerationen. Seit 2008 macht er das mit seiner Firma Consilium. Die ist gegründet mitten in der Finanzkrise. Boris, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, lieber Christoph, lieber Malte. Schön, dass ich da
bin. Ich bin auch noch da. Moin, Christoph.
Stell dich doch mal kurz vor, Boris. Wer bist du? Was machst du?
Ja, mein Name ist Boris Fahle. Ich bin Gründer der Consilium Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in Dortmund und Mitgründer der Consilium Gruppe mit Sitz in Stuttgart. Das eigene Unternehmen, die Consilium Vermögensmanagement GmbH, beschäftigt sich mit komplett bankenneutraler Anlageberatung, Finanzplanung, wie du schon richtig gesagt hast. Für Unternehmer, Geschäftsführer, Gesellschafter, aber auch Profisportler sind wir rund ums Thema Geld sehr persönlich, sehr individuell dabei, diese Menschen zu betreuen. Ja, ansonsten bin ich in Dortmund geboren, habe in Dortmund Fußball gespielt, in der Jugend beim BVB. In der Tat, für die Profikarriere hat's nicht gereicht, aber dann gab es auch andere schöne Themen.
War das Knie wie immer, oder?
Ich glaube, es war eher das Talent. Also für ganz oben war der war die Qualität dann doch zu gering.
Du hast der Consilium 2008 gegründet, also in der Finanzkrise. Jetzt rückblickend, war das mutig oder ein bisschen naiv?
Nee, es war rückblickend, wie soll ich sagen, manchmal passieren Dinge ja so im Leben. Also ich war ja mal Konzernmensch, Allianz Global Investors, ursprünglich mal Sparkasse und dann American Express Finanzmanagement seinerzeit. Und dann wurde die Bank verkauft und eigentlich ist es ja aus einer Notsituation herausgekommen. Das heißt, wir haben dann mit drei Führungskräften die Consilium-Gruppe gegründet, das eigene Unternehmen 2008, weil wir doch festgestellt haben, Mensch, die einzige Marke sind wir eigentlich selbst. Wir wollten nie wieder verkauft werden und wollten im Bereich der Finanzplanung uns etablieren. Und klar, es war Finanzmarktkrise, war eine harte Zeit, aber rückblickend muss ich sagen, hätte nichts Besseres passieren können.
Okay, du berätst ja auch Spieler. Sag mal, Hand aufs Herz, wie oft wirst du gefragt, ob du Marco Reus berätst?
hat abgenommen mittlerweile. Vereinzelt kamen da mal so Fragen, aber...
Okay, sag mal, verrat mal, wie kommt man eigentlich überhaupt in den Kreis, dass man Profisportler berät? Also ist das ein geschlossener Club? Hat da jeder eine Chance? Wird man da weiterempfohlen über Spielerberater, über andere Profis? Macht das der Mannschaftsarzt? Also wie funktioniert so ein Netzwerk?
Ja, am Ende des Tages ist es da auch nicht anders als generell im hochwertigen Segment, auch bei Unternehmern, dass man sich natürlich erstmal einen positiven Leumund erarbeiten muss über Jahre, Jahrzehnte, eine Sichtbarkeit haben muss und dann natürlich auch schon irgendwo eine gewisse Affinität zu den Themen, vielleicht jetzt auch in dem Fall dann zum Profisport. Aber es ist schon so, es ruft kein Spieler von alleine einfach bei uns an oder so. In der Regel funktioniert das schon über Netzwerke, über Spielerberater, die dann natürlich eine sehr, sehr große Bindung auch zum Spieler haben.
Nun habt die Halbwertszeit einer Profikarriere ist ja deutlich kürzer als das normale Berufsleben. Gleichwohl verdienen die natürlich wahnsinnig viel, haben eine enorme Flughöhe, wissen aber auch in 10, 20 oder auch kürzer, je nach Verletzungspech, Jahren kann das auch schon wieder alles vorbei sein. Welche Position nimmst du da ein, um dieses Phänomen ja den sehr jungen Leuten noch quasi ein bisschen mitgeben zu wollen?
Ja, sehr gutes Stichwort, Malte. Also generell bin ich ein großer Freund von finanzieller Bildung. Ob jetzt in dem hochwertigen Segment, bei Profisportlern ist es besonders wichtig, weil das Einkommen dann halt hoch ist, aber auch generell bei jungen Berufsstartern, in welchem Segment auch immer, oder frisch von der Uni Absolventen. Finanzielle Bildung ist ein wichtiges Thema, wird in Deutschland absolut vernachlässigt. Beim Profifußballer oder beim Sportler generell ist es ja so, wie du schon richtig sagtest, es gibt eine gewisse Haltwertzeit, die ist relativ kurz und die fliegen relativ hoch. Und wenn das Geld reinkommt, dann brauchst du dich halt nicht links und rechts kümmern, du genießt das Leben. Aber wichtig ist natürlich nach hinten raus auch für den Punkt nach der Karriere gewappnet zu sein, vorbereitet zu sein. Und da sind natürlich auch erstmal so Absicherungsthemen wichtig. Ja, ich sag mal, es kann schnell mal ein Kreuzbandriss kommen, auch in jungen Jahren. Und vielleicht auch ein schnelles Karriereende. Das heißt, ich muss erstmal eine gewisse Basis legen, um auch solche Szenarien mit dem Spieler zu besprechen. Und ansonsten den Spieler wirklich abzuholen, dass es keinen Sinn macht, 5 Sportwagen vor die Tür zu stellen. Oder ich sag mal, eine teure Uhrensammlung anzubauen, ohne ein vernünftiges Wertpapierdepot zu haben. Das ist also ganz, ganz wichtig, hier auch erzieherisch einzuwirken. Und das verstehen aber die meisten glücklicherweise. Wir haben ja in der Vergangenheit auch viele, viele Beispiele, wird es auch jetzt noch geben. Aber die Einkommen sind ja extrem gestiegen, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Mensch, wie kann jemand mit so einem Einkommen, in die Insolvenz gehen oder gar nicht mehr zurechtkommen später? Aber das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass Weltmeister oder Profisportler aus verschiedensten Bereichen finanziell, nicht mehr zurechtkommen nach der Karriere.
Du hast ja aktive Spieler, aber auch ehemalige, richtig?
Korrekt, ja.
Boris, du hast es ja ein bisschen angedeutet, lass uns mal ein bisschen in Klischees bleiben. George Best sagte, ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst. Andere Ex-Profis aus den Jahren 70, 80er, gerade in der Gegend um Dortmund herum, legen eine lupenreine Karriere im Bütchen oder im Kiosk hin, nachdem sie eine Profikarriere an die Wand gefahren haben. Und dann hört man heute von den Profis, unter einem Lambo oder einem Bentley geht gar nichts. Sind das die Ausreißer von oben und unten oder ist da auch ein Stückchen Wahrheit dran?
Ja, da ist mit Sicherheit, es gibt wie überall Ausreißer nach oben und unten, aber da ist mit Sicherheit ein Stückchen Wahrheit auch dran. Zum einen muss man ja sagen, dass die Profis in den 70ern, 80ern Jahren bei weitem nicht so viel Geld verdient haben wie heute. Es auch bei weitem nicht so Möglichkeiten gab wahrscheinlich, um sich da direkt zu positionieren. Ich glaube, der wichtige Schritt ist auch, schon mal das Gedankengut Richtung nach der Karriere zu bringen. Das heißt, was möchte ich machen? Möchte ich mich danach im Trainerbereich arrangieren? Möchte ich im Profisport bleiben? Strebe ich eine andere Tätigkeit an im unternehmerischen Bereich? Vielleicht, das ist, glaube ich, wichtig, eine Aufgabe zu haben. Ja? Wir betreuen auch den einen oder anderen, Ex-Spieler, der jetzt immer noch dem Fußball verbunden ist, entweder auf der Beraterseite oder auch auf der Trainerseite. Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Step an der Stelle, dass ich Ziele vor Augen habe, dass ich auch geerdet bin an der Stelle. Ja, aber diese Extremfälle, die gibt's natürlich immer wieder, und das sind natürlich auch die dann häufig in der Presse natürlich auftauchen. Ja.
Wenn du sagst, so ein Spieler verdient heute viel, viel mehr als so die Helden der Jugend, die ich von früher noch kenne, also das ist natürlich sehr individuell nach Talent, aber jetzt mal über die Breite gesehen, wo geht denn sowas heute los bei jungen Spielern?
In der Tat kommt es natürlich auf den Verein an, unterschiedliche Vereine, aber ich sag mal, wenn du heute erste Bundesliga spielst, Bundesliga-Profi bist, dann sind die Einstiegsgehälter aus meiner Sicht in vernünftigen Vereinen zwischen 500.000 und 1 Million. Je nach Talent, je nach Möglichkeit. Und das ist natürlich dann steigerungsfähig, gar keine Frage. Und ja, das ist ja schon ein ordentliches Gehalt, plus was nochmal zusätzlich an Werbeverträgen und so weiter dazukommen kann. Ja. Und umso wichtiger, da direkt Thema Zinseszinseffekt, Thema disziplinierte Sparquote, direkt Rücklagenaufbau zu schaffen.
Das ist ja schon eine Menge. Wie strukturierst du so ein Vermögen von so einem Profisportler? Gibt es da jetzt, ich sag mal, so eine Standardformel? Also, dass du sagst, keine Ahnung, 60% liquid, 30% in Immobilien und 10% trotzdem für Spielereien? Weil du hast zwar gesagt, der soll nicht mehr eine Uhrensammlung machen, aber so ein bisschen gehört das ja auch zum Lifestyle dazu.
Ja. Ich meine, die Spieler sprechen ja auch untereinander, und es ist ja auch ein gegenseitiges, teilweise Hochpushen, je nachdem, wie die Gemütslage da so ist. Man kann das nie pauschal sagen, weil es kommt auf die Lebenssituation an. Ja, es ist zum Beispiel beim ausländischen Spielern ist es komplett anders, die ihren Lebensmittelpunkt nicht danach in Deutschland sehen. Das wird auch schwer sein, oder ist deutlich schwieriger, die hier zu beraten, weil das Geld meistens in die Heimat geht. Aber jetzt für den Heimatspieler, für den deutschen Profisportler an der Stelle, muss man sich halt die Gesamtsituation anschauen. Man muss auch schauen, wie ist die Affinität. Stichwort Immobilien, ja, möchte man vielleicht neben der eingenutzten Immobilie auch noch Immobilienvermögen als Kapitalanlage aufbauen, was ja wieder andere Themen nochmal berücksichtigt. Das können wir nur mit anberaten über unser Netzwerk, aber zur Verfügung stellen, weil das sind ja die typischen Sachwertbausteine, ja, Immobilien, Aktien, Fonds und so weiter, die üblichen Asset Allocations. Und ja, das ist am Ende des Tages, kommt es dann auf die Risikoneigung natürlich an, wie bei jedem anderen Mandanten auch, Anlegerprofilierung. Wie viel Risikokapital möchte ich gehen? Wie hoch soll die Aktienquote sein am Ende des Tages? Und danach bauen wir dann die Portfolios.
Aber nimm uns mal mit in die wirkliche praktische Beratung eines Spielers. Sitzt der gegenüber von dir am Schreibtisch und ihr sprecht über die unterschiedlichen Aktienfonds, eine Allokation oder eine Laufzeit?
Ja, definitiv. Es ist auch, ich nehme euch mal mit, ein Beispiel, das ist ja auch heutzutage, es gibt viele Spieler, die sich da wirklich mit beschäftigen. Ja, die zum Beispiel, hatte ich letztens jemanden, der gesagt hat, Mensch, hier, ich glaube über Scalable war es, ein eigenes Portfolio, ein paar ETFs gekauft und beschäftige mich, guck mal und so weiter. Fand er interessant, hat dann aber auch irgendwie gemerkt, Mensch, er kommt dann doch nicht mehr nach, weiß gar nicht, hat er das richtig gemacht. Das ist dann so ein Einstieg, da holen wir ihn ab, helfen ihm, schauen mal nach, Mensch, wie bist du denn da aufgestellt? Und am Ende des Tages war es jetzt in dem Bereich so, dass wir dann gesagt haben, Mensch, du kannst ja so ein bisschen, wenn du spielen möchtest, lassen wir das Portfolio da einfach. Am Ende des Tages war dann sogar die Entscheidung des Spielers, dass er gesagt hat, Mensch, nee, möchte ich eigentlich gar nicht, komm, übernimm das mal, ich habe das einfach mal ausprobiert und bin dann irgendwo da hängen geblieben und nicht weitergekommen. Das heißt, man geht dann schon vor, schaut, macht wirklich einmal eine komplette Analyse, wie ist die Ist-Situation, man erstellt eine Vermögensbilanz, wie ist man aufgestellt, wie ist die Liquidität aktuell und was sind auch die Einkommensströme, Einnahmen versus Ausgaben, und dann haben wir in der Regel einen großen Überschuss. Dann gibt es natürlich auch noch Hobbys, ja, ja, meistens auch Spielerfrauen, die haben dann auch sehr, sehr teure Hobbys, das muss man alles mit berücksichtigen, und dann bleibt eine Quote über, ja, und diese Sparquote wird dann entsprechend investiert.
Wenn du das Portfolio strukturierst für die, also du hast natürlich Aktienfonds, Anleihenfonds etc., Private Markets gibt es jetzt auch, Venture Capital, du hast doch gesagt, viele sind danach vielleicht auch oder einige so, ich sag mal, ein bisschen unternehmerisch tätig. Bekannt ist da ja zum Beispiel Mario Götze, der ja auch in ganz viele Unternehmen investiert und Co., da gibt es ja einige. Ist da auch sowas wie Venture Capital und so vielleicht bei der Zielgruppe ein stärkeres Thema, weil sie auch einfach andere Einkommensstrukturen haben als andere Kunden, oder gleicht sich das irgendwie so aus?
Nein, es ist definitiv für die Leute, die sich da ein bisschen beschäftigen, die haben ja meistens dann auch nochmal ein Family Office drumherum, ja, und machen wir uns nichts vor, das sind ja schon sehr, sehr einkommensstarke Leute, wenn wir jetzt von den Top-Leuten reden, dass die natürlich auch umgarnt werden. Ja, jeder möchte was von denen, teilweise behaupte ich mal, die meisten managen es dann wirklich nicht selber, sondern haben entweder ihr Family Office, was das nochmal alles controlled und dann die über Pitchings, die über verschiedene Bereiche vergibt, oder über Spielerberater. Und klar, der Bereich Private Equity, Venture Capital, Risikokapital ist ein Riesenthema. Das weiß das auch, dass der Mario Götze da breit diversifiziert offen ist für solche Themen. Aber es ist halt nicht für jedermann das Thema. Wenn jetzt jemand gar nicht sich damit beschäftigt, für den ist ein vernünftiges Fondsportfolio mit einem hohen Aktienanteil genauso spannend an der Stelle.
nochmal das Spielgeld vorhin angesprochen. Du hast ja gesagt, die peitschen sich so ein bisschen gegenseitig hoch. Also wenn man jetzt mal über Luxusuhren, aber die Lambo-Sammlung oder Immobilien in Dubai sind ja auch, glaube ich, ein großes Thema. Wenn ich so auf Instagram gucke, wo ziehst denn du da die Grenze zwischen einer Stück weit einer legitimen Lebensplanung und einfach, mal salopp gesagt, finanzieller Dummheit?
Ja, wie ich es gerade schon sagte, also finanzielle Dummheit ist definitiv übertriebene Dinge. Ja, also Lambos, Ferraris, also kann man ja von mir aus, wenn man ein so ein Fahrzeug dann leisten kann und das auch sich gönnt, ist es ja in Ordnung, aber man muss ja nicht fünf davon halten. Da würde für mich einfach eine Übertreibung reinkommen. Oder ja, wenn ich keine Ahnung, ein 500 Quadratmeter Apartment anmiete, obwohl ich eigentlich nur 150 brauche, dann sind das auch Themen, die einfach massiv übertrieben sind. Und da ist aber auch die Kunst heutzutage, das ist ja gar nicht klar, wir können da auch einwirken, aber eigentlich ist da der Spielerberater auch gefordert, die Leute vernünftig zu begleiten, abzuholen und auf den Boden zu lassen. Und dafür, ich meine, es wird den Jungs ja alles abgenommen. Im Endeffekt geht es nur darum, dass die mental, physisch fit sind und alles für die Karriere tun. In dieser relativ kurzen Zeit, ich sag mal 10 bis 15 Jahre, wenn es gut läuft, ja.
Mitunter, wenn es eben nicht so gut läuft, kann so eine Karriere ja auch mehr oder weniger von heute auf morgen zu Ende sein. Gibt es da Versicherungen oder irgendeinen Schutz und kann man mit jungen Spielern, die ja voll im Saft stehen, mit 18 plus oder so, dann sagen, pass mal auf, Kumpel, eigentlich kann es auch übermorgen vorbei sein, das will man doch eigentlich ausblenden, oder?
Gar keine Frage, ist immer ein schwieriges Thema, so wie auch, wenn Sie über Berufsunfähigkeit oder Risikolebensversicherung mit Unternehmern sprechen, das sind alles Dinge, die man gerne ausblendet, aber diese Worst-Case-Szenarien, gerade beim Profisportler, sind absolut gegeben und das ist für mich eigentlich eine Basisarbeit, die wir auch über unser Netzwerk anbieten, zu sagen, gerade am Anfang bei jungen Sportlern, VBG-Absicherungen, also
Was heißt das?
Das heißt, dass ich entsprechend, ja, ich habe ja die, ich kann ja Betriebsrenten nachher einklagen sozusagen, ja, wenn ich eine Invalidität vorhalte. Da gibt es auch Absicherungssysteme, da haben wir auch schon Spieler begleitet, damit die dann nachher ihre VBG-Renten erhalten, ja. Und darüber hinaus gibt es ja dann noch Versicherungen, die sich darauf spezialisiert haben, im hochwertigen Segment Profisportler für diese Unfälle und für Folgeerscheinungen abzusichern. Natürlich kostet das eine Menge Geld, aber diese Liquidität, also im Verhältnis, ist das aus meiner Sicht, gerade wenn das Risiko am Anfang ist, das Risiko ja am größten. Ja? Das ist wie wenn ich eine Immobilie kaufe, ich breche es mal runter, wenn ich eine Immobilie kaufe und ich habe kein Kapital dahinter, dann muss ich mich in dem Moment am Anfang extrem absichern, wenn mir was passiert, dass die Immobilie dann nicht unter den Hammer kommt. Und so ist es ja hier genauso. Am Anfang, wenn ich noch keinen Vermögensaufbau habe, muss die Absicherung die Priorität haben. Da muss die Liquidität dafür einfach zurückgelegt werden. Und wenn ich im Laufe der Jahre wirklich, ich sag mal, siebenstellige Volumina an Vermögen, an Depot aufgebaut habe, kann man auch überlegen, ob man Versicherungen natürlich reduziert oder irgendwann komplett drauf verzichtet. Aber gerade am Anfang ist aus meiner Sicht unerlässlich, die Absicherungsszenarien als guter Finanzplaner für Sportler mit anzubieten.
Und sind die jungen Spieler heute da ein bisschen nachhaltiger oder vernünftiger aufgestellt als früher?
Ich habe jetzt ja nicht die Beispiele von früher, weil ich ja, ich meine, ich mache das jetzt 27 Jahre, aber natürlich habe ich früher die Leute ja am Fernsehen als Fan mir angeschaut. Also was ich nur sagen kann, in der heutigen Zeit ist der Weitblick einfach da. Die Leute werden abgeholt, also die Profisportler auch von den Vereinen, wobei die Vereine sich da im Grunde ein bisschen zurückhalten, aber von den Beraterteams, dass der Weitblick schon da ist.
Also wenn sie bei dir dann am Ende betreut werden mit dem Spielerberater, müssen sie nicht ins Dschungelcamp, wenn es gut läuft.
Ich hoffe nicht, nein. Würde ich auf jeden Fall von abraten.
Boris, du hast ja am Anfang gesagt, du betreust mehrere Gruppen. Welche Mandantengruppe ist denn am anstrengendsten? Also ich sag mal Unternehmer, die irgendwie alles besser wissen, Erben, die vielleicht auch keine Ahnung haben, mal zugespitzt, oder Profisportler, die dann 3 Jahre nach Karriereende irgendwie plötzlich alles umschichten wollen.
Also ja, erstmal muss man dazu sagen, dass wir eigentlich nicht mit anstrengenden Mandanten arbeiten. Das hat sich irgendwie so rauskristallisiert. Also wir arbeiten nur auf Empfehlung. Das klingt jetzt vielleicht nach, soll jetzt auch kein Märchenschloss hier sein, aber natürlich ist jeder irgendwo anders und hat, der eine ist ein bisschen anstrengender, der andere ist ein bisschen zurückhaltender. Aber im Endeffekt versuchen wir das von Anfang an eigentlich so in die richtige Richtung zu begleiten, dass man merkt, macht eine Zusammenarbeit gegenseitig Spaß. Natürlich gibt es auch mal Phasen, die dann halt anstrengender werden, wenn vielleicht mal Kapitalmärkte nicht so gut laufen und man sich nicht mehr an die Erstberatung erinnern kann, dass es halt nicht nur in eine Richtung gehen kann. Da müssen wir Leute abholen, aber das ist halt unser Auftrag. Das machen wir in der Regel sehr, sehr gut, weil gerade dieses Risiko Management und Risikoprofil. Das gehen wir sehr, sehr diszipliniert und eindeutig am Anfang an. Ja, deswegen würde ich das einfach, es gibt aus jedem Segment, das kann man nicht pauschal sagen. Natürlich, wenn man dann schon mal, egal aus welchem Segment, man kriegt dann schon mal häufiger Nachrichten, dass wieder größere Volumina benötigt werden. Man weiß dann natürlich auch, das wird nicht benötigt, weil das bei einer anderen Bank angelegt wird, sondern es wird dann irgendwo für vielleicht nicht ganz so sinnvolle Konsumausgaben ausgegeben, aber im Endeffekt wäre es eher kontraproduktiv, wenn wir dann hinterfragen, wofür, wir sind ja kein...
Ist ja nicht die Nanny.
Sind ja nicht die Nanny, sind ja nicht der Vormund. Und wir nehmen das dann natürlich zur Kenntnis, können da mal den einen oder anderen Hinweis geben, aber am Ende des Tages entscheiden es dann schon die Menschen selber.
Jetzt hast du eine recht diverse Kundschaft, sprich es gibt Jungspieler, die vielleicht noch nicht so viel Geld verdienen, Unternehmer, die schon was auf der hohen Kante haben und einen gewissen Reifegrad schon erreicht haben. Wo macht es dir denn besonders viel Spaß, quasi beim Vermögensaufbau nachhaltig zu helfen oder bei einem gewissen Reifegrad das Feld ordentlich zu bestellen?
Ja, ich würde wirklich sagen, beide Felder sind ja relativ unterschiedlich, haben aber für mich eine spannende Attraktivität. Also ich mag es mit gestandenen Unternehmerpersönlichkeiten zusammenzuarbeiten, die einfach eine Menge bewirkt haben, auch ja entsprechend von ihrem Horizont super aufgestellt sind, einfach nur nicht die zeitlichen Kapazitäten haben, wo man einfach auf Augenhöhe miteinander diskutieren kann und wo einfach auch unsere Qualität, unser Service eine große Repräsentanz findet. Das ist für mich immer wieder, wenn man dann weiterempfohlen wird oder einfach positive Feedbacks bekommt, wie zufrieden die Leute sind. Das ist unser Lohn quasi, der uns jeden Tag wieder motiviert. Und die wichtigere Aufgabe ist natürlich aber, die jungen Leute abzuholen, disziplinarisch, finanzielle Bildung mit aufzubauen. Das macht genauso viel Spaß, ist aber an der einen oder anderen Stelle natürlich, weil der Bildungshorizont teilweise natürlich auch noch nicht so weit ist, kann ja auch gar nicht, vom Lebensalter her, teilweise natürlich etwas schwerfälliger, qualifizierte Themen oder kompliziertere Themen einfach dann zu erläutern. Ja, da muss man natürlich ein bisschen mehr Geduld mitbringen, aber beides macht Spaß, gerade weil aus meiner Sicht wir auch einen erzieherischen Auftrag im Bereich der finanziellen Bildung haben.
Du hast es ja eigentlich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Wie viele Kunden betreut ihr denn zusammen?
Wir haben jetzt so knapp 600 Kunden.
Und davon auch viele Mittelstandsunternehmer und Co., oder?
Viele Mittelstandsunternehmer, viele Gesellschafter, Geschäftsführer. Teilweise beraten wir mittlerweile, ich sag mal, wie so eine Art Family Office Light in mehreren Generationen übergreifend. Wir haben schon auch 25-jährige Zusammenarbeit geehrt. Also wir machen Jubiläen ab 10 Jahren der Zusammenarbeit aus den vorherigen Tätigkeiten auch. Das heißt Personen, die wirklich teilweise über 25 Jahre mit meiner Person zusammenarbeiten.
Lass uns abschließend noch etwas über Fußball sprechen. Wer wird deutscher Meister?
Ich komme aus Dortmund, mein Herz ist schwarz-gelb. Ich werde auch heute Abend wieder ins Stadion gehen. Aber über Meisterschaftsgedanken zu sprechen in Dortmund ist definitiv maßlos übertrieben. Bayern München ist einfach zu stark und wird ganz klar deutscher Meister.
Ein Profi aus Schalke meldet sich bei dir und braucht Beratung. Mhm. Ist dann besetzt oder?
Nein, sind wir komplett offen, weil das Ruhrgebiet muss ja zusammenhalten. Ja, auch das, da haben wir übrigens auch schon in der Vergangenheit, waren wir da auch schon aktiv. Und dieser Mythos, ja, natürlich gibt es diese verbotene Stadt. Für uns eigentlich nicht, aber wir sind da mittlerweile offen und wir freuen uns auf, wenn Schalke den Aufstieg schafft, aber sieht momentan ja auch nicht so gut aus.
Wer steigt ab?
Nicht gut sieht es aus für Heidenheim, obwohl die natürlich vom Ansatz her jetzt echt knappe Spiele dabei hatten. Also ich glaube, Heidenheim wird es echt schwer haben und ansonsten würde ich sagen, ja, Mainz, St. Pauli. Obwohl man es hier in Hamburg wahrscheinlich will jetzt hier.
Wir haben eine Loge bei St. Pauli. Du möchtest okay. Ja vielleicht nochmal wiederkommen, oder?
Würde ich mich sehr freuen, ja.
Okay.
Dann machen sie die Relegation und bleiben drin.
Alles klar.
Boris, Abschlussfrage. Wenn du heute nochmal bei Null anfangen müsstest, würdest du wieder Vermögensverwalter werden oder doch lieber insgeheim Spielerberater werden sollen?
Ich glaube, die Spielerberater, das ist ein Haifischbecken, aber das, ja, auch ein sehr, sehr spannender Job. Also würde mich auch reizen. Ich glaube, in der heutigen Zeit komplett jetzt bei Null anzufangen, ist beides sehr, sehr schwierig. Man braucht irgendwie ein Netzwerk, man braucht auch ein Quäntchen Glück dabei. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserem Werdegang und würd's genauso wieder machen.
Vielen Dank für die Einblicke.
Ja, vielen Dank. Viel Erfolg heute in der gelben Wand.
Dankeschön.
Und vielen Dank für deinen Besuch hier.
Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.